Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner Mikrofon und im Programm die NordLB, die Landesbank in Hannover, die heute nicht nur einen Milliardenverlust meldet für 2018, sondern auch präsentiert hat, wie es nun weitergeht. Regionaler und deutlich abgespeckter, nämlich mehr dazu gleich. Bayer ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Auch darüber werden wir berichten. Zum Start aber das Frühjahrsgutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, die sich wenig überraschend einreihen in die Riege der Ökonomen, die bereits den Daumen gesenkt haben für das deutsche Wirtschaftswachstum in diesem Jahr. Auch sie haben also ihre Prognose deutlich gekappt auf 0,8% und das auch nur unter der Voraussetzung, dass es nicht zu einem Brexit-Chaos kommt. Aus Berlin berichtet Volker Findhammer.
Eines geben die Konjunkturgutachter der Wirtschaftsforschungsinstitute gleich zu Beginn zu Protokoll. Mit einem ungeordneten Austritt Großbritanniens könnte sich die konjunkturelle Entwicklung tatsächlich erheblich abkühlen, die ohnehin schon durch die gestiegenen Unsicherheiten einen Einbruch erfährt.
Ein wichtiger Grund für die Abkühlung der Konjunktur ist die hohe wirtschaftspolitische Unsicherheit. Denn nach wie vor ist unklar, wie es mit den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA auf der einen und China bzw. der Europäischen Union auf der anderen Seite weitergeht. In Europa kommt als zweite Unsicherheit die über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hinzu.
Erklärt Axel Lindner vom Wirtschaftsforschungsinstitut in Halle. Die aktualisierte Prognose beruht aber noch auf der wohlwollenden Annahme, dass es doch noch zu einem geordneten Brexit kommt. Einen ungeordneten haben die Forscher nicht berechnet, da es dafür auch noch keinen historischen Vergleich gäbe. Die Folgen wären aber schwer abzusehen. Bereits seit Mitte des vergangenen Jahres ist der Einbruch bei der wirtschaftlichen Entwicklung zu spüren. Aber dann haben vor allem die Krise in der Automobilindustrie als auch das Niedrigwasser im Rhein als faktische Wachstumsbremse zum Jahresende gewirkt, sagt der Sprecher der Gemeinschaftsgutachter Professor Oliver Holtemüller.
Wir erwarten jetzt für das Jahr 2019 nur noch eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes von 0,8%. Das ist gut 1 Prozentpunkt weniger als noch im Herbst.
Damit ist es von allen bislang vorgelegten Konjunkturprognosen die skeptischste. Allerdings gehen die Forscher nicht davon aus, dass aus diesem Einbruch tatsächlich eine Rezession folgen könnte. Eher könnte sich die Wachstumsrate wieder nach oben entwickeln.
Wenn es natürlich dennoch zu einem harten Brexit kommen sollte, mit erheblichen Beeinträchtigungen des grenzüberschreitenden Güterhandels, dann dürfte sich auch unsere Prognose für Deutschland ungünstiger darstellen, als Sie das jetzt in den Zahlen vorfinden.
Bleibt dieser harte Schnitt aus, dann dürfte sich die Konjunktur im Laufe des Jahres wieder stabilisieren. Und für das kommende Jahr rechnen die Gutachter sogar wieder mit einem Zuwachs von 1,8%. Dabei schlägt vor allem die nach wie vor starke Binnennachfrage, etwa auf dem Bau, durch, wo es bereits deutliche Kapazitätsengpässe gibt, während das produzierende Gewerbe stärker von den internationalen Entwicklungen abhängig bleibt. Auch die Beschäftigung wird noch weiter zulegen, wenn auch, ob der zunehmenden Engpässe, nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit, was insgesamt aber eine weiter sinkende Arbeitslosenquote bedeutet. Die steigenden Löhne und Gehälter sorgen zum einen für eine stabile und noch steigende Binnennachfrage, aber gleichermaßen auch für steigende Staatseinnahmen. Gut 40 Milliarden Euro soll der strukturelle Überschuss im laufenden Jahr betragen, mit dem die Bundesregierung hantieren könnte, sofern die wirtschaftliche Entwicklung tatsächlich der Prognose folgt.
Über das Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute war das ein Beitrag von Volker Findhammer. Ja, und dann kamen heute Morgen auch noch Konjunkturdaten vom Statistischen Bundesamt. Demnach waren deutsche Produkte im Ausland weniger gefragt im Februar. Frage an Ulrich Bartz im Frankfurter Börsenstudio. Sorgt das bei Ihnen für Unruhe?
Nein, eigentlich nicht. Die trüberen Aussichten von den Instituten beschrieben haben sich nicht wirklich spürbar negativ auf die Kurse hier ausgewirkt, nicht spürbare Unruhe. Im Gegenteil, der DAX hat sich seit dem Start, wo er etwas tiefer, nicht viel, aber etwas tiefer in den Tag gestartet ist, sogar aufgerappelt und ist jetzt ganz leicht im Plus mit einem Plus von 0,2% bei 11.972 Punkten. Das ist schon bemerkenswert, wenn man sieht, wo er in den letzten Tagen herkam. Er hat Tag für Tag zugelegt und das hat er sich jetzt angesichts dieser trüberen Aussichten nicht etwa verloren durch Gewinnmitnahmen oder Korrekturen, sondern hat das Niveau gehalten. Die Frage ist, ob das nicht alles etwas zu optimistisch ist. Edgar Walk ist bei mir, er ist Chefvolkswirt des Privatbankhauses Metzler hier in Frankfurt. Das klafft schon stark auseinander, nicht? Also diese Aussichten, aber auch, was wir von Unternehmen hören und dann hier der Aktienmarkt.
Ja, man darf nicht vergessen, der DAX ist im vergangenen Jahr um knapp 20% gefallen. Das heißt, die Aktieninvestoren haben das im vergangenen Jahr schon vorweggenommen, die schwierige Lage im Moment. Jetzt schauen sie nach vorne und sehen wieder Besserungstendenzen.
Sie kriegen aber immer wieder beim Blick nach vorne eins sozusagen in den Körper gestoßen, nämlich die Industrieaufträge. Die sind heute gekommen für Deutschland und da sah es nicht gut aus. Im Februar ein Minus von 4,2%.
Genau, und ich schaue mir das immer an im Vergleich zum Vorjahresmonat. Da war das Minus über minus 8% und ist vergleichbar mit der Finanzmarktkrise 2009 oder der Rezession 2001. Also man kann schon sagen, dass die deutsche Industrie sich in einer schweren Rezession im Moment befindet.
Die Rede ist von einer Industrierezession. Es gibt eine Rezession, wo die Gesamtwirtschaft nach unten geht. Was ist die Industrierezession, von der Sie und Kollegen sprechen?
Genau, es beschränkt sich halt auf den Industriesektor, der sehr stark abhängig ist von den Exporten. Und man merkt, dass die deutsche Exportindustrie Schwierigkeiten hat mit China, mit der Türkei, mit Großbritannien, mit dem Brexit und hier nachlassende Aufträge erlebt. Aber gleichzeitig gibt es halt noch einen sehr großen Dienstleistungssektor in Deutschland, einen Bausektor, der sehr stark boomt. Und hier steigt die Beschäftigung, hier steigen die Einkommen, der Konsum steigt insgesamt und von daher haben wir in der Gesamtwirtschaft auch keine Rezession.
Also das sind sozusagen fundamentale Stützungsfaktoren für die Gesamtwirtschaft. Aber wie lange kann das so gehen, wenn Industrieaufträge, Industrieumsätze und Gewinne und Jobs letzten Endes vielleicht in Gefahr sind?
Genau, ich denke, es gibt hier zwei Aspekte. Der erste ist, wir hatten im letzten Jahr einen sehr negativen Impuls von der Fiskalpolitik. Viele Staatsausgaben, die geplant waren, konnten nicht umgesetzt werden wegen der späten Regierungsbildung. Und dieses Jahr werden wir viele Ausgaben sehen. Der Impuls wird etwa 0,5% vom BIP betragen. Das heißt, das ist ein Faktor, der die Binnennachfrage stützt. Und zum anderen sehen wir jetzt wieder Verbesserungstendenzen in China. Wir sehen vielleicht auch Verbesserungstendenzen in den USA, sodass auch der Exportsektor vielleicht ab Jahresmitte sich wieder verbessert.
Sie erwähnten vorhin auch den Brexit als Belastungsfaktor. Das kann ja noch viel belastender werden, wenn es tatsächlich negativ ausgeht. Dazu kommt noch der Handelsstreit mit Donald Trump und den USA. Die Situation ist so unsicher wie lange nicht, oder? Sie beobachten das ja schon sehr lange, dieses Geschäft.
Das stimmt. Das sind natürlich immer solche exogenen Risiken, die jetzt nicht unabhängig von der Konjunktur sind. Das sind politische Entscheidungen, die hier stattfinden. Die hat man aber immer. Diese Risiken gibt es immer. Jetzt ist halt Brexit und Handelskonflikt. Früher waren es andere Themen, Ukraine etc. Das gehört halt zum Leben. Im Moment würde ich sagen, Handelskonflikt kriegen wir positive Signale. Beim Brexit versuchen die Engländer einen harten Brexit zu vermeiden. Von daher hat es sicherlich auch so ein bisschen zur Entspannung an den Finanzmärkten beigetragen, dass hier nachlassende Risiken gesehen werden.
Wie berührt uns das, uns als Konsumenten, als Arbeitnehmer, vielleicht auch als Aktionäre, dass A, die Situation so unsicher im Moment ist und am Ende des Jahres vielleicht nur ein Plus in der Wirtschaft von 0,8% dastehen wird?
Ist natürlich so ein bisschen eine Folge der vergangenen Erfolge. Weil Deutschland war ja sehr erfolgreich beim Export nach China. Jetzt läuft dieser Erfolg aus und die Frage ist, wo kommt das Wachstum in Zukunft her? Und ich finde es schon überraschend, dass die Ökonomen im Moment eigentlich alle einer Meinung sind, dass der Staat eigentlich eine größere Rolle spielen muss, dass Deutschland mehr investieren muss in Infrastruktur, in Bildung, dass man das in den vergangenen Jahren vernachlässigt hat und dass man über die Seite dann auch in Zukunft wieder ein solides Wachstum generieren kann. Das Potenzial ist da. Es wurde ja auch schon erwähnt gerade eben, dass das Geld eigentlich zur Verfügung steht. Und Deutschland hat sicherlich hier Nachholbedarf bei Digitalisierung, Infrastruktur etc.
Vielen Dank für diese Einschätzung, Edgar Walk vom Bankhaus Metzler.
Ja, vielen Dank auch von dieser Stelle aus dem Kölner Studio. Dann schauen wir doch mal, Herr Bartz, auf die Einzelwerte heute im DAX. Die Commerzbank und die Deutsche Bank, die reden über eine Fusion. Und jetzt soll es offenbar noch einen dritten geben in Italien.
Ja, UniCredit, die Stunde bereit, schreibt die Financial Times, falls die Gespräche hier in Frankfurt scheiterten zwischen den beiden. Denn UniCredit ist die Mutter der HVB, der Hypovereinsbank aus München. Und da würde ein Zusammenschluss Sinn machen, sagen manche. Andere sagen, eigentlich weniger Zusammenhänge dort. Aber die Commerzbank-Aktie profitiert auf jeden Fall von dieser Spekulation. Sie ist im MDAX geführt und sie legte bis zu rund 4% zu und ist jetzt immer noch rund 2% im Minus. Und wenn es sozusagen die HVB mit der Commerzbank würde, dann stünde die Deutsche Bank ja alleine. Und das ist keine gute Aussicht aus Sicht deren Anleger. Die Aktie verliert 1,7%.
Und dann gibt es noch eine neue Datenpanne bei Facebook. Zwei Firmen haben Daten ihrer Nutzer aus dem Facebook-Netzwerk ungeschützt auf einen öffentlich erreichbaren Server gespeichert. Ist das heute kursrelevant?
Ja, es hat Facebook und Amazon zunächst nach unten gedrückt. Amazon hat sich erholt, Facebook verliert aber immer noch mehr als 1%.
Und bei Tesla hakt es immer noch. Der Elektroautobauer hat weniger produziert und weniger geliefert. Reagiert die Aktie darauf?
Ja, und wie? Mit einem erneuten Absturz. Gut 9% im deutschen Handel hier. Das Minus wird immer größer, je länger der Tag dauert. Die Anleger sind halt mit einer neuen unerwarteten Hiobsbotschaft konfrontiert.
Dann schauen wir doch noch auf den Devisenmarkt. Wie hält sich der Euro heute?
Der Euro hält sich recht gut angesichts dieser trüben Aussichten, zum Beispiel von den Industrieaufträgen und vom Frühjahrsgutachten, fällt auf 1,1234 $. Bei den Staatsanleihen, ja, da ging es in beide Richtungen. Da halten sich Optimismus und Pessimismus in Richtung exogene Faktoren, Brexit und so weiter, die Waage. Und deshalb die Durchschnittsrendite unverändert bei minus 0,07%. Und der Goldpreis, die Feinunze, rund $2 niedriger bei 1.290 $.
Ulrich Barth war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Gesicherte Erkenntnisse darüber, wer sich hinter der Hackergruppe Vinti verbirgt, gibt es bislang nicht. Sicherheitsbehörden haben aber Spuren gefunden, die nach China führen. Nach dem Cyberangriff auf ThyssenKrupp 2016 ist im letzten Jahr auch Bayer Opfer dieser Vinti-Hackergruppe geworden. Das zeigen Recherchen von BR und NDR. Der durch die Spionageaktion entstandene Schaden sei noch nicht absehbar, sagte ein Konzernsprecher heute dazu. Svea Eckert und Hakan Tanriverdi berichten.
Die Hacker der sogenannten Vinti-Gruppe befanden sich nach Informationen von BR und NDR bis Ende März im Netzwerk von Bayer. Deutsche Sicherheitsbehörden vermuten, dass die Vinti-Gruppe dem chinesischen Staat nahesteht. Der Konzern hat den Vorfall auf Anfrage bestätigt und teilt schriftlich mit:
Unser Cyber Defense Center hat Anfang 2018 Anzeichen von Vinti-Infektionen detektiert und umfangreiche Analysen gestartet. Die Angreifer gingen hochprofessionell vor.
Der Konzern aus Leverkusen zog Analysten der deutschen Cybersicherheitsorganisation, kurz DCSO, hinzu, um den Hackern auf die Spur zu kommen. Andreas Rohr, Leiter für Technik bei der DCSO, erklärt, dass eine solche Analyse sehr aufwendig sein kann.
Wenn ein Unternehmen feststellt, dass es die Vinti-Schadsoftware auf einem oder mehreren Rechnern hat, dann ist klar, dass es sich um ein Ziel eines zielgerichteten Angriffs handelt. Und dadurch, dass die Gruppe dafür bekannt ist, sich sehr stark auszubreiten, muss man im Prinzip überall schauen, was gibt es an weiteren Spuren, um herauszufinden, wonach die Angreifergruppe gesucht hat.
Bayer bezeichnet das Vorgehen der Hacker als signifikanten Angriffsversuch, auch wenn es derzeit keine Belege gäbe, dass tatsächlich Daten abgeflossen seien. China setzt Hackergruppen ein, um die eigene Wirtschaft zu fördern. Zu diesem Urteil kommt Gerhard Schindler, der frühere BND-Präsident. Heute arbeitet er als Berater.
China hat ja zwei ehrgeizige Ziele, nämlich bis 2025 zu den führenden Wirtschaftsnationen aufzuschließen in der gesamten technologischen Breite und bis 2049, also zum 100-jährigen Bestehen der Volksrepublik, die mächtigste Wirtschaftsnation der Welt zu werden. Dies betreibt China mit großer Energie und dazu gehört auch Cyberspionage, um eben Entwicklungszyklen abzukürzen und Weltmarktführer zu werden.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt, dass die Bedrohungslage im Cyberraum für die deutsche Wirtschaft auf einem angespannt hohen Niveau sei. Das gilt nicht nur für DAX-Konzerne. Neben Bayer waren nach BR- und NDR-Recherchen seit Anfang des Jahres auch drei Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand von Spionageaktionen betroffen. Auch in diesen Fällen führt die Spur nach China.
Hakan Tanriverdi berichtete. Anders als die Landesbanken im Westen, Osten und Süden der Bundesrepublik ist die NordLB in Hannover vergleichsweise glimpflich davongekommen in der Finanzkrise. Doch jetzt, 10 Jahre später, ist die Hannoveraner Landesbank ins Schlingern geraten, verantwortlich dafür die Schiffskrise. Anfang des Jahres haben die Eigentümer, die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt und die Sparkassen bereits ein Milliardenrettungspaket geschnürt. Gestern wurden die Kapitalmaßnahmen und das neue Geschäftsmodell den Bankenaufsehern präsentiert. Heute hat die NordLB nun über das abgelaufene Geschäftsjahr berichtet. Für uns dabei Hilde Weg. Wie fällt denn die Bilanz aus, Frau Weg?
Naja, erwartungsgemäß haben die Schiffsbeteiligungen die NordLB nochmal deftig ins Minus gerissen. Also Bilanz liegt bei minus 2,3 Milliarden Euro. Die Vorstandsvorsitzenden haben betont, dass das die letzte Bilanz-PK gewesen sein soll, in der die Schiffsbeteiligungen eine maßgebliche Rolle spielen. Das wird man dann sehen, ob das tatsächlich so kommt.
Ja, spannender als die Bilanz war sicherlich heute der Blick nach vorne. Wie sieht denn das neue Geschäftsmodell der NordLB aus?
Soll auf jeden Fall kleiner werden, regionaler werden, also Auslandsstandorte werden möglicherweise abgebaut, Beteiligungen im Ausland werden abgebaut. Natürlich wird die Reste der Schiffsbeteiligung werden abgewickelt, unter anderem in der eigenen Abteilung. Also das wird nicht ausgelagert oder an eine Bad Bank verkauft, sondern das wird im eigenen Haus noch abgewickelt, weil man hofft, dass man damit auch noch Gewinne erzielen kann und weil man auch das Personal dafür beschäftigen möchte. Das ist spezialisiert, das hat über Jahre diese Abwicklung gemacht. Deswegen macht das aus Sicht der Bank auch Sinn. Man hat übrigens auch ein Paket daraus noch an Cerberus verkauft, an einen Investor. Und für die verbleibenden, wie es heißt, NPLs, also Non-Performing Loans, die schlechten Papiere, hat man auch noch eine Sicherungsgarantie vom Land. Insgesamt werden aber 2250 Arbeitsplätze abgebaut, Stellen. Dazu vielleicht auch jetzt der Vorstandsvorsitzende Thomas Bürkle.
Ja, am Wochenende eigentlich haben wir eine Vereinbarung hinbekommen, was das Geschäftsmodell angeht. Jetzt muss identifiziert werden, wo tatsächlich Stellen abgebaut werden. Ich bin vor allen Dingen jetzt optimistisch, dass wir mit den Trägern eine Einigung gefunden haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, also die Einigung steht wirklich im Vordergrund, dass der Kapitalbedarf gedeckt ist, sogar übergedeckt und dass man jetzt nach vorne gucken will. Das Firmenkundengeschäft wird bleiben, auch Energie- und Infrastrukturfinanzierung sollen bleiben. Das ist wirklich auch ein dafür ist die Bank auch bekannt und international auch gut aufgestellt. Also die Dinge, die Profit bringen, auch die Deutsche Hypo bleibt drin, die Braunschweigische Landessparkasse ist auch solide, soll auch im Portfolio bleiben. Ob das langfristig so bleibt, das muss man allerdings noch abwarten.
Nun muss ich noch mal nachfragen. Es gibt ja doch auch einen ganz großen Berg an Altlasten, an ausfallgefährdeten Schiffskrediten. Die schlummern ja immer noch in den Bilanzen. Wer trägt denn dafür das Risiko jetzt in Zukunft?
Also dadurch, dass ein Teil von 2,6 Milliarden wird als Paket verkauft an Cerberus und der größere Teil von rund 4,7 Milliarden oder rund 5 Milliarden bleibt zunächst mal im Haus, soll aus dem Portfolio verkauft werden. Da hofft man auch, dass man möglicherweise doch auch noch Profit erzielen kann oder dass man sie zumindest nicht alle abschreiben muss. Als absolutes Backup dafür bleibt aber das Land Niedersachsen, was mögliche Risiken tragen müsste, wenn denn dieser Verkauf nicht mehr gelingt oder wenn man die Abschreibung tatsächlich nicht mehr leisten kann.
Wie sehen jetzt die nächsten Schritte aus?
Man wird jetzt, also verabschiedet ist jetzt so etwas wie ein Eckpunktepapier. Das soll auch noch in den nächsten Tagen unterschrieben werden. Die Bankenaufsicht wird nochmal drauf gucken auf das Konzept. Dann wird aber auch noch die EU-Kommission ein letztes Wort haben. Im Sommer soll es dann verbindlich werden. Da werden auch die definitiven Verträge unterschrieben und im dritten Quartal werden die Maßnahmen umgesetzt.
Die NordLB will sich neu aufstellen. Informationen waren das von Hilde Weg. Vielen Dank nach Hannover. Knapp 4 Wochen nach dem Absturz der Boeing 737 MAX von Ethiopian Airlines liegt nun ein erster Untersuchungsbericht vor. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
Laut dem äthiopischen Transportministerium hat die Besatzung des Fliegers alle vom Hersteller vorgesehenen Vorgaben befolgt. Sie hätten die Maschine aber dennoch nicht unter Kontrolle bringen können. Die Ermittler fanden demnach Anzeichen dafür, dass die Nase des Flugzeugs nach unten gedrückt wurde. Das Ministerium empfahl Boeing, das Steuerungssystem zu untersuchen. Die Bundesregierung will illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit besser verhindern. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde heute im Bundestag in erster Lesung beraten. Unter anderem solle der Zoll gestärkt werden, so Finanzminister Olaf Scholz.
Die Banken sollen nicht mehr zusehen müssen, wenn zum Beispiel bandenmäßige Tätigkeiten zu beobachten sind, die den Sozialstaat hintergehen. Der Zoll braucht zusätzliche Kompetenzen, die bekommt er jetzt mit dem neuen Gesetz.
Kritik kam von der Opposition. Susanne Ferschel von der Linkspartei kritisierte, dass in dem Entwurf auch Strafen für Arbeitnehmer vorgesehen sind.
Opfer von Ausbeutung, also Menschen, die ihre Arbeitskraft auf den Tagelöhnerbörsen verkaufen, die werden genauso bestraft wie die kriminellen Unternehmen, die davon profitieren. Das sind doch die eigentlichen Kriminellen.
In dem Gesetz geht es neben illegaler Beschäftigung auch um den Missbrauch von Sozialleistungen wie Kindergeld. Die 4 am stärksten vom Kohleausstieg betroffenen Länder erhalten erste finanzielle Hilfen, um Folgen des Ausstiegs zu bewältigen. Der Bund und diese Länder einigten sich auf ein Sofortförderprogramm in Höhe von 260 Millionen Euro, wovon 240 Millionen der Bund trägt. Das Geld ist für rund 100 Projekte in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Nordrhein-Westfalen gedacht. Die Mittel fließen bis 2021. Der frühere Nissan-Verwaltungsratschef Carlos Ghosn ist in Japan ein weiteres Mal verhaftet worden. Der Grund ist ein mutmaßliches weiteres Finanzvergehen. Es geht um den Missbrauch von Geldern des Nissan-Konzerns. Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire sicherte Ghosn konsularischen Schutz zu. Dieser sei aber ein Verdächtiger wie jeder andere.
Silke Hane, vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Die vom Kabinett geplante Zulassung von Elektrorollern, sogenannten E-Scootern, finden die Kommentatoren im Prinzip nicht schlecht. Doch fehlen ihrer Ansicht nach vielerorts die Voraussetzungen.
Die Badische Zeitung aus Freiburg schreibt, in der Tat haben die Scooter ein gewisses Potenzial auf der sogenannten letzten Meile, jenen Strecken zwischen Haustür und Bahnhaltestelle bzw. Arbeitsplatz. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sich davon die Lösung der Verkehrsprobleme in den Metropolen zu erhoffen, ist blauäugig. Aber Roller, Segways und E-Boards können einen Beitrag leisten. Wenn Verkehrsminister Scheuer es ernst meint, sollte er gleichzeitig ein Programm zum Ausbau der Radschnellwege, zur Verbreiterung von Gehwegen, zum Rückbau von Straßen und zur Umgestaltung von Stadträumen auf den Weg bringen. Der Bau von Radwegen ist in zahlreichen Städten komplett verschlafen worden, notiert die Freie Presse aus Chemnitz. Das hat zur Folge, dass Radfahrer sowohl auf Straßen wie auf Fußwege ausweichen und sich dort entweder dem immer dichter werdenden Autoverkehr aussetzen müssen oder auf den Gehwegen Fußgänger gefährden, die sich an die neue Geschwindigkeit der E-Fahrräder noch immer nicht gewöhnt haben. Nun sollen auch noch die relativ schnellen und äußerst wendigen E-Roller dazukommen. Das Problem wird also noch verstärkt. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung verweist auf gemischte Erfahrungen in einigen Nachbarländern. Spanien meldet bereits einen Todesfall nach einer Kollision mit einem E-Tretroller. Bald werden sich, wie derzeit in Schweden, Verleiher von E-Tretrollern um Kunden streiten. Und es könnte zu Zuständen kommen, wie schon beim kurzen Boom der Leihfahrräder. Sie lagen vielfach herum, versperrten Einfahrten und vermüllten Parks. Keine Frage, die Roller können Spaß machen. Ihr Alltagseinsatz ist aber noch nicht zu Ende gedacht. Zum Schluss ein Auszug aus den Stuttgarter Nachrichten zur Einweihung des ersten Daimler-Pkw-Werks in Russland. Es ist gut für Daimler, dass die Nachricht im US-Sender Fox News keine große Rolle spielt. Von dort bezieht US-Präsident Trump seine Informationen. Und die Eröffnung hätte ihn daran erinnert, dass er vor wenigen Monaten von den Chefs der Autokonzerne bekniet worden war, den US-Markt für deutsche Autos nicht zu verbarrikadieren. Dass Daimler nun in Russland Autos baut, könnte der Mann im Weißen Haus durchaus als Unbotmäßigkeit auffassen, wie schon den Kauf von russischem Erdgas.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Wem gehört die Stadt? Die Enteignungsbestrebungen in Berlin, die sind gleich Thema in Deutschland heute mit meinem Kollegen Alexander Moritz am Mikrofon. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.